Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und neu ist nicht nur unsere Folge, sondern auch die Erkenntnisse, über die wir heute sprechen, zum Thema Brustkrebsrisiko. Neu sind auch die Pseudo-Customer, die euch nach Mykosen fragen könnten. Und ebenfalls neu ist Prednisolon in der Selbstmedikation. Damit wir aber ein bisschen Ausgleich haben, sprechen wir zum Schluss über was Altes. Dystonie. Was verursacht die Muskelzuckungen und was hilft? Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder gemeinsam in die Woche starten. Ich bin euer Host für diese Folge. Nicht neu, aber motiviert auf jeden Fall. Ich bin Benedikt Richter und jetzt geht's los. Die Hormongabe bei Frauen steht seit Jahren hart in der Kritik. Junge Frauen äußern sich immer kritischer zur Pille als Verhütungsmittel aufgrund der teilweise gravierenden Nebenwirkungen und auch die Hormonersatztherapie, die HRT, die bei klimakterischen Beschwerden zum Einsatz kommt, zeigt rückläufige Verordnungszahlen. Doch gerade bei der HRT zeigt sich wiederum ein neuer Trend. Eingesetzt wird sie ja bei klimakterischen Beschwerden, also Wechseljahresbeschwerden, wie Hitzewallungen, Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen. Sorge macht allerdings den PatientInnen der mögliche Zusammenhang zwischen einer HRT und Brustkrebs. Nach 2002 wurde die HRT deutlich weniger verordnet, aber in den letzten Jahren war dann doch wieder eine vorsichtige Zunahme der Akzeptanz zu beobachten. In den 1990er Jahren erhielten fast 20% der Frauen eine HRT. Nicht nur zur Symptomlinderung, sondern teilweise auch präventiv, zum Beispiel gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Osteoporose. Im Jahr 2002 änderte sich das dann schlagartig und der Grund dafür war die Veröffentlichung der Women's Health Initiative Studie, die WHI. Diese Studie legte ein erhöhtes Brustkrebsrisiko unter HRT nahe. Fairerweise muss man sagen, dass das vor allem für die kombinierte Östrogen-Gestagen-Therapie galt. Die Östrogen-Monotherapie zeigte kein erhöhtes Brustkrebsrisiko, wird aber auch nur bei Frauen ohne Uterus eingesetzt. Bei erhaltener Gebärmutter ist ein Gestagen zum Schutz des Endometriums erforderlich. Östrogen lindert die Wechseljahresbeschwerden und schützt die Knochen, während Gestagene das Endometrium vor übermäßigem Wachstum schützen. Bisher bezog sich ein Großteil der wissenschaftlichen Daten auf postmenopausale Frauen. Eine 2025 veröffentlichte Studie untersuchte gezielt das Brustkrebsrisiko bei Frauen unter 55 Jahren. Die Studie analysierte Daten von rund einer 500.000 Frauen und etwa 2% davon entwickelten vor dem 55. Lebensjahr Brustkrebs, wobei rund 15% im Beobachtungszeitraum eine HRT angewendet hatten. Das Brustkrebsrisiko unterscheidet sich je nach Therapieform der HRT deutlich. Auch der verwendete Gestagentyp spielt eine Rolle. Einige synthetische Gestagene könnten mit einem etwas höheren Brustkrebsrisiko verbunden sein, jedoch ist die Datenlage dazu noch nicht eindeutig. Zur Östrogenmonotherapie weiß man bisher, sie hat kein erhöhtes Risiko, teilweise ist das Risiko sogar leicht reduziert. Sie ist wirksam gegen klimakterische Beschwerden und hat einen positiven Effekt auf die Knochengesundheit. Die kombinierte Östrogen-Gestagen-Therapie zeigt ein leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko. Das Risiko steigt mit der Anwendungsdauer und es sind Unterschiede je nach Gestagentyp möglich. Gamechanger in dieser Auflistung ist dann vielleicht die lokale Hormonersatztherapie, denn die hat kaum systemische Wirkung und keinen relevanten Einfluss auf das Brustkrebsrisiko. Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass bei der kombinierten HRT ein statistisch erhöhtes Risiko mit zunehmender Anwendungsdauer beobachtet wurde, besonders deutlich bei einer Einnahmedauer von mehr als 2 Jahren. Also die HRT kann man nicht grundsätzlich als Brustkrebstreiber hinstellen, dafür gibt es zu viele Unterschiede in der HRT und demnach auch unterschiedliche Risikoprofile. Das Brustkrebsrisiko hängt von der Therapieform, der Anwendungsdauer und individuellen Faktoren ab. Für die Beratung in der Apotheke sind insbesondere folgende Punkte wichtig. Zum einen das Alter der Frau. Jüngere Frauen haben meist ein geringeres Risiko. Dann auch die Stärke der Beschwerden. Bei starken klimakterischen Beschwerden kann der Nutzen eigentlich höher sein als das Risiko. Die Dauer der Anwendung, das bedeutet eine längere Einnahme erhöht das Risiko bei kombinierter HRT. Und auch die Therapieform, wie bereits angesprochen, Östrogen-Monotherapie versus Kombination. Der Gestagentyp ist entscheidend, weil unterschiedliche Gestagene das Risiko unterschiedlich beeinflussen. Und last but not least, persönliche Risikofaktoren. Genetische Prädisposition oder familiäre Brustkrebsfälle, die sollten damit einbezogen werden. Jede Entscheidung für oder gegen eine HRT sollte von regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen, vor allem Mammografien, und einer kontinuierlichen Nutzen-Risiko-Abwägung begleitet werden. Es bleibt so, die Hormonersatztherapie ist eine wirksame und wichtige Behandlungsoption klimakterischer Beschwerden. Für die Beratung in der Apotheke bedeutet das, die PatientInnen verständlich zu Therapieformen, Anwendungsdauer und dem individuellen Risiko aufzuklären, damit sie informiert Entscheidungen treffen und unnötige Ängste abbauen können. Ja, Beratung in der Apotheke ist so wichtig. Nirgends im deutschen Gesundheitssystem kann man so niedrigschwellig und mit so kurzer Wartezeit mit GesundheitsexpertInnen sprechen und fachlich fundierte Auskunft bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass alle HörerInnen des PTA-Heute-Podcasts großen Wert auf gute Beratung legen und diese auch praktizieren. Ich natürlich auch. Aber trotzdem habe ich eine Urangst seit 13 Jahren. Besuch vom Pseudo-Customer. Und er ist wieder unterwegs. Und zwar mit dem Thema Mykosen. Das Pseudo-Customer-Konzept der Bundesapothekerkammer gibt es bereits seit mehreren Jahren. Ziel der Maßnahme ist es nicht, euch den Alltag zur Hölle zu machen, sondern die Verbesserung der jeweiligen Beratungsqualität zu erarbeiten. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, das ist die ABDA, die informiert darüber, dass Mykosen, also Pilzinfektionen, das Schwerpunktthema 2026 für alle Pseudo-Customer-Besuche sind und auch für die kammerinitiierten Beratungschecks. Zu den üblichen Beratungsfällen in der Apotheke zählen insbesondere oberflächliche Pilzinfektionen der Haut und Schleimhäute, also Haut, Fuß, Nagel, Vaginalpilz sowie Windel- und Mundsohr. Ein Pseudo-Customer ist ein Prüfer, der von der Landesapothekerkammer oder von der Apotheke selbst beauftragt wird. Er gibt sich als Kunde aus und nennt in der Beratung entsprechende Symptome, unter denen er leidet, gegebenenfalls auch verbunden mit einem konkreten Arzneimittelwunsch. Man kann Pseudo-Customer-Besuche übrigens bei der Avoxa kostenpflichtig im Abo oder einmalig für ein oder zwei Besuche buchen. Die Teilnahme ist freiwillig. Und da gibt es dann Chefs wie meinen, der so nett ist und sagt, übrigens Leute, ich habe einen Pseudo-Customer gebucht, der kommt irgendwann. Und es gibt Chefs, die wollen ihr Team so richtig testen und sagen denen nicht, dass der gebucht wurde. Hat beides Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Nach dem Beratungsgespräch verlässt der Pseudo-Customer die Apotheke und dokumentiert den Gesprächsverlauf anhand vorgegebener Kriterien. Neben der fachlichen Beratung wird übrigens auch die Kommunikation bewertet. Als Grundlage dafür dienen insbesondere die Leitlinien der Bundesapothekerkammer zur Qualitätssicherung, Information und Beratung des Patienten bei der Abgabe von Arzneimitteln. So heißen die, falls ihr da mal reinschauen wollt. Im Anschluss geht der Pseudo-Customer zurück in die Apotheke, gibt sich zu erkennen. Darauf folgt zunächst ein Feedback-Gespräch mit dem Beratenden allein, gefolgt von einem gemeinsamen Gespräch mit der Apothekenleitung. Dabei wird dann das Beratungsgespräch nochmal genauer unter die Lupe genommen und gemeinsam Maßnahmen zur weiteren Qualitätsoptimierung erarbeitet. Anschließend erhält die Apotheke ein schriftliches Feedback mit den Stärken und den erarbeiteten Veränderungsmaßnahmen sowie eine Bescheinigung für die QMS-Zertifizierung. Das Ergebnis bleibt anonym. Da das aktuelle Thema Mykosen ist, machen wir uns mal so ein bisschen mit dem Thema vertraut in Form von einer Wiederholung, und zwar nicht nur hier, sondern auch in der Apotheke. Wichtig zu erwähnen, Pilzinfektionen, also Mykosen, weisen keine Selbstheilungstendenz auf. Daraus folgt, eine Information und Beratung der PatientInnen ist erforderlich, um insbesondere auf die Grenzen der Selbstmedikation aufmerksam zu machen. Mit der Ankündigung des Schwerpunktthemas soll sich das Apothekenteam intensiv im Rahmen interner Fortbildungskonzepte mit dem Thema Mykosen befassen und die eigene Umsetzung der Informations- und Beratungsprozesse bereits vorab prüfen und gegebenenfalls optimieren. Und meine Angst ist natürlich total unberechtigt. Das Konzept der Pseudo-Customer-Besuche stellt keine Kontroll- oder Zwangsmaßnahme dar, sondern ist vielmehr eine Fortbildungsmaßnahme, die den Apotheken einen Mehrwert bieten soll. Aber wer mich jetzt für meine Angst verurteilt, vor Rezepturringversuchen habe ich zum Beispiel keine Angst und die dienen ja auch der Prüfung der Qualität. So hat halt jeder sein Päckchen zu tragen. Wenn ihr euch jetzt denkt, das wäre mal eine coole Aufgabe, Apotheken als Pseudo-Customer zu besuchen, da habe ich auch Lust drauf, dann muss ich euch als PTA und PKA enttäuschen. Das ist bisher nur für Approbierte möglich. Die können eine Bewerbung an die ABDA schicken. Die jeweilige Kammer entscheidet dann, ob in der Region Bedarf besteht. Anschließend gibt es dann eine eintägige Ausbildung zum Pseudo-Customer, in der alle relevanten Informationen vermittelt werden. Außerdem werden kleinere Szenarien und Feedback-Gespräche geführt, um ein Gespür dafür zu erlangen, wie am besten vorgegangen werden soll. Aber seit den Apothekenprotesten wird ja viel von der Aufwertung der PTA gesprochen. Vielleicht dürfen also auch wir eines Tages mal Pseudo-Customer sein. Produktwissen machen wir hier im Podcast eigentlich eher selten. Heute ist es mal wieder soweit, denn es geht um ein Produkt mit Prednison, das man ohne Rezept kaufen kann. Ab sofort ist Linola Akut mit Prednison und Salicylsäure rezeptfrei in Apotheken erhältlich. Ein OTC-Switch im vergangenen Jahr macht es möglich. Denn im Juni 2025 wurden Arzneimittel mit 0,2% Prednison und 0,4% Salicylsäure in Packungsgrößen bis zu 50 ml aus der Verschreibungspflicht entlassen. Diese Wirkstoffkombination kann zur Behandlung von gering ausgeprägten entzündlichen Erkrankungen der Kopfhaut angewendet werden. Die Firma Dr. August Wolf ist mit Linola Akut die erste, die ein Präparat mit Prednison und Salicylsäure für die Selbstmedikation zur Verfügung stellt. Seit 2005 ist die Kombination aus Prednison und Salicylsäure in Deutschland überhaupt zugelassen. Eingesetzt wird sie bei gering ausgeprägten entzündlichen Erkrankungen der Kopfhaut, die auf symptomatische äußerliche Behandlung mit schwach wirksamen Kortikosteroiden ansprechen. Diese Erkrankungen gehen meist mit Rötungen, Schuppungen und Juckreiz einher. Prednison gehört zur Gruppe der Glukokortikoide und hat starke antientzündliche und immunsuppressive Eigenschaften. Salicylsäure wirkt ebenfalls antientzündlich, aber auch keratoplastisch, wodurch sich die Hornschichtzellen lockern und Korneozyten ablösen. Dadurch kann Prednison besser in die Haut eindringen. Bei Linola Akut handelt es sich um eine klare Lösung mit Applikatorspitze, sodass ein punktgenauer Auftrag auf die Kopfhaut möglich ist. Empfohlen wird eine einmaltägliche Anwendung, vorzugsweise abends. Wenn sich die Beschwerden gebessert haben, dann kann Linola Akut 2 bis 3 Mal in der Woche genutzt werden. Die Gesamtanwendungsdauer ist auf 3 Wochen begrenzt und das OTC-Präparat ist natürlich nur für Erwachsene zugelassen. Laut Pressemitteilung wird Dr. August Wolf umfassendes Informations- und Schulungsmaterial zum Produkt für Apotheken bereithalten. So soll eine qualifizierte und sichere Beratung in der Selbstmedikation gewährleistet werden. So, das waren unsere Neuigkeiten. Jetzt kommen wir zu einem alten Thema, das aber durchaus auch was Neues beinhalten könnte, denn es geht um Dystonie. Bei einer Dystonie kommt es zu einer Bewegungsstörung der Muskulatur. Man fasst unter diesem Begriff verschiedene seltene Erkrankungen zusammen, bei denen Muskelüberaktivitäten auftreten. Typisch sind anhaltende oder wiederkehrende Muskelkontraktionen verschiedener Körperteile, die vorkommen, ohne dass der Betroffene diese aktiv ausführt. Eine Dystonie kann entweder als eigenständiges Krankheitsbild auftreten, dann spricht man von der primären Dystonie, oder im Rahmen anderer Erkrankungen, dann ist es eine sekundäre Dystonie. Das ist zum Beispiel der Fall bei Morbus Parkinson oder Chorea-Huntington. Betroffene können durch eine passende Therapie in den meisten Fällen ein normales Leben führen. Nach aktuellem Wissensstand sind die Auslösefaktoren für eine Dystonie noch nicht genau erforscht. Das liegt zum einen daran, dass es verschiedene Arten der Dystonie gibt, die entweder angeboren, erworben oder ganz ohne erkennbaren Grund, also idiopathisch vorkommen. Eine Diagnose ist deshalb schwierig und kann meist nur durch spezialisierte NeurologInnen klinisch festgestellt werden. Und das muss ich euch wahrscheinlich nicht sagen, das kann Jahre dauern. Beim Großteil der Fälle wird davon ausgegangen, dass es sich um eine neurofunktionelle Störung handelt. Eine nicht feststellbare genetische Ursache, die durch einen Auslösefaktor, der ebenso unbekannt ist, hervorgerufen wird. Im Gegensatz zu vielen anderen neurologischen Erkrankungen verläuft eine Dystonie nicht progressiv, das heißt, sie wird im Verlauf nicht fortschreitend schlimmer. Nach einer gewissen Zeit geht die Bewegungsstörung vielmehr in eine stationäre Phase über, in der sich weder die Symptome verschlechtern noch weitere Körperteile befallen werden. Aber dafür ist halt die frühzeitige Diagnose und Therapie wichtig. Und dass mal Muskeln zucken, das kennen wir sicher alle. Nach einer stressigen Woche zuckt mir regelmäßig das Augenlid. Aber was ist der Unterschied zu einer echten Dystonie? Bei einer Dystonie zeigen sich bestimmte Bewegungsmuster, die durch langsame, sich wiederholende Muskelkontraktionen bedingt sind. Dazu gehören abnorme Körperhaltungen und sich wiederholende Bewegungen, rasch wechselnde oder blitzartige Muskelzuckungen, Verdrehungen von Gliedmaßen, Zittern, der sogenannte Tremor, Bewegungs- und Funktionseinschränkungen des betroffenen Körperteils, Muskelverkrampfung sowie Schmerz, Anspannungsgefühl und natürlich, das kann man sich vorstellen, Erschöpfung als Reaktion auf die Muskelüberaktivität. Zusätzlich können bewusst ausgeführte Bewegungen die Beschwerden weiter verschlimmern. Während der Muskelüberaktivität kann es zum sogenannten Overflow-Effekt kommen. Dabei breiten sich die dystonen Bewegungen auch auf Körperteile aus, die nicht an der aktuellen Bewegung beteiligt sind. Das kann insbesondere bei feinmotorischen Bewegungen aufkommen, beispielsweise bei einem Schreibkrampf. Hier verkrampft sich in erster Linie die Hand, Durch den Overflow-Effekt können sich aber auch Arm, Schulter und Nacken anspannen. Ein Grund dafür ist die fehlerhafte Signalübertragung auf die Muskeln aufgrund der Überaktivität. Dystonien, bei denen nur ein Körperteil betroffen ist, kommen am häufigsten vor. Man nennt sie auch fokale Dystonien. Circa 20.000 Menschen leiden in Deutschland an einer zervikalen Dystonie, wobei von einer größeren Dunkelziffer ausgegangen wird. Man nennt diese Erkrankung auch Schiefhals, weil sie den Nacken- und Halsbereich betrifft. Ebenso sehr häufig ist der Blepharospasmus, eine Dystonie an den Augen. Betroffene kneifen die Augen krampfhaft und unwillkürlich zusammen. Zusätzlich können Reize wie Wind oder Helligkeit die Symptomatik verstärken. Kommen wir mal zur Behandlung. Für die Behandlung einer Dystonie wird in erster Linie Botulinumtoxin A, manchmal auch B, eingesetzt, das direkt in den überaktiven Muskel injiziert wird. Dadurch wird den Muskelkontraktionen entgegengewirkt und folglich nehmen die Beschwerden ab. Botulinumtoxin wird insbesondere bei den fokalen Dystonien eingesetzt. Führt es nicht zum gewünschten Ergebnis, dann kann eine tiefe Hirnstimulation ergänzt oder als alleinige Behandlungsoption in Erwägung gezogen werden. Hierbei wird eine Elektrode in die überaktivierte Hirnregion im Rahmen einer Operation gelegt, um der Übererregung entgegenzuwirken. Sind mehr als zwei Bereiche des Körpers von einer Dystonie betroffen, dann kommen systemische Arzneimittel zum Einsatz. Anticholinergika wie Trihexyphenidyl oder alternativ Bipiridin, die dämpfen die Muskelüberaktivität im gesamten Körper. Weiterhin werden je nach individuellem Fall auch Tetrabenazin, Clozapin, Olanzapin, Lisurid, Baclofen oder Benzodiazepine eingesetzt. Es gibt so einen seltenen Sonderfall, die Dopa-Responsive-Dystonie. Und hier ist tatsächlich eine ursächliche Behandlung möglich. Betroffene müssen lebenslang L-Dopa in Kombination mit Benzerazid oder Carbidopa nehmen und können dann praktisch ohne Beschwerden leben. Die Behandlung einer Dystonie gehört in ärztliche Hände und spielt deshalb im Apothekenalltag eher eine untergeordnete Rolle. Vielleicht erfährt man es irgendwann mal im Beratungsgespräch. Allerdings können wir als PTA-Betroffenen zum Beispiel helfen mit Selbsthilfeangeboten der Deutschen Dystonie-Gesellschaft. Dazu können wir raten, die dienen zum Austausch mit anderen Betroffenen und gleichzeitig zur Informationsvermittlung. Außerdem können wir darauf hinweisen, dass neben den medikamentösen Therapieoptionen auch weitere Ansätze wichtig sind. Dazu gehören Physio-, Logo- und Ergotherapie sowie die Möglichkeit, auf bestimmte Hilfsmittel wie Orthesen unterstützen zurückzugreifen. Also wenn die Folge heute eins gezeigt hat, dann, dass wir als PTA enorm wichtige Beratung leisten, nicht nur pharmazeutisch, sondern manchmal auch menschlich und dass wir ein enorm großes Fachwissen haben. Aber ich glaube, das wusstet ihr alle schon vorher. Ja, nach diesem großen Input mit Neuigkeiten können wir alle gut informiert in die neue Woche starten. Ich wünsche euch jetzt minimalen Stress und maximal schöne Gespräche. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.